Heute Morgen predige ich über die Apostelgeschichte Kapitel 10. Apostelgeschichte Kapitel 10, eigentlich das ganze Kapitel, aber es ist ein bisschen lang, alles vorzulesen. Deshalb werde ich den ersten Teil vorlesen. Ein Mann in Caesarea, aber mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Kohorte, fromm und gottesfürchtig, samt seinem ganzen Haus, der dem jüdischen Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einem Gesicht etwa um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an und sagte voll Furcht: Was ist es, Herr? Er antwortete ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind als Opfer vor Gott aufgestiegen, und er hat ihrer gedacht. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon kommen, der den Zunamen Petrus trägt. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Als nun der Engel, der zu ihm redete, hinweggegangen war, rief er zwei von seinen Sklaven und einen frommen Soldaten, von denen die ständig um ihn waren, und nachdem er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Da wurde er hungrig und verlangte zu essen. Während man nun Zurüstung traf, kam über ihn eine Verzückung. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Behältnis wie ein großes leinenes Tuch herabkommen, das an seinen vier Enden auf die Erde herniedergelassen wurde. Und darin waren alle vierfüßigen und kriechenden Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme rief ihm zu: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sagte: Nicht doch, Herr, denn nie habe ich irgendetwas Gemeines und Unreines gegessen. Und eine Stimme rief wiederum zum zweiten Mal ihm zu: Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für gemein. Dies geschah dreimal. Und sogleich wurde das Tuch in den Himmel hinaufgenommen. Als aber Petrus bei sich selbst ratlos war, was wohl das Gesicht, das er gesehen hatte, bedeuten möchte, siehe, da traten die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus des Simon erfragt hatten, ans Tor und erkundigten sich laut rufend, ob Simon mit dem Zunamen Petrus hier zu Gast sei. Während aber Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist: Siehe, drei Männer suchen dich. Wohlan denn, mache dich auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus zu den Männern hinab und sagte: Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund, weshalb ihr hier seid? Sie aber sagten: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und von gutem Ruf beim ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung empfangen, dich in sein Haus kommen zu lassen und zu hören, was du zu sagen hast. Er rief sie nun herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige von den Brüdern aus Joppe gingen mit ihm. Die Geschichte geht dann weiter, wie sie dort zu Gast sind, wie er von Jesus der ganzen Familie und den Freunden erzählt, wie alle zum Glauben kommen und dann getauft werden. Überschrift könnte ich sagen: Gläubige machen neue Erfahrungen. Das heißt, zwei Gläubige machen neue Erfahrungen und ihre Umgebung. Der erste ist der Cornelius, ein gläubiger Mann, den ich vergleichen würde mit vielen, die vielleicht heute Morgen hier sind und zur evangelischen oder katholischen Kirche gehören oder irgendeiner Freikirche. Ein gläubiger Mann, der ein anständiges Leben führt, der betet, der hat feste Gebetszeiten, morgens, abends, hier in der 9. Stunde. Das heißt, mittags hat er auch noch gebetet. Außerdem spendet er Geld für gute Zwecke. Ein gläubiger Mann. Aber Gott weiß, dass diesem gläubigen Mann noch etwas Entscheidendes fehlt. Und deshalb hat er hier jetzt gerade im Gebet ein Erlebnis mit Gott. Er macht eine neue Erfahrung mit Gott. Da kommt ein Engel zu ihm und redet mit ihm. Ich bin überzeugt, dass es Engel auch heute gibt, aber wir sehen sie heute nicht mehr und wir hören sie auch nicht reden. Aber sie sind sicher da, um uns an dieser oder jener Stelle zu helfen. Dieser Engel war also für ihn sichtbar. Er konnte ihn reden hören und der Engel wusste seinen Namen. Der wusste genau: Du bist der Cornelius. Der würde also sagen: Du bist der Lars, du bist der Sven, du bist die Gabriele, wie auch immer du heißt. Er wüsste genau, wer du bist, zu dem er unterwegs ist. Und dann sagt er: Deine Gebete sind erhört worden. Wir wissen jetzt nicht, worum der Cornelius gebetet hat. Manche Gebetserhörungen, die kommen ja am selben Tag. Für andere Dinge beten wir schon ein paar Jahre oder ein paar Monate und es ist noch nichts geschehen. Auf jeden Fall, hier kommt eine Gebetserhörung auf ihn zu, in Gestalt eines Engels. Und der sagt ihm, wo jetzt der Weg weiter lang geht. Er sagte, es ist gut, wenn du jetzt jemanden nach Joppe schickst, um einen gewissen Petrus zu dir zu holen. Joppe und Caesarea lagen ungefähr 50 Kilometer auseinander. Das heißt, er musste einen ziemlich langen Weg überbrücken, um die Antwort auf sein Gebet zu bekommen. An der Stelle lernen wir etwas über Gebet. Gott erhört Gebete, aber manchmal müssen wir einen Teil der Antwort der Gebetserhörung selbst inszenieren. Nicht, weil Gott nicht handeln könnte, ganz im Gegenteil, weil er möchte, dass wir mitarbeiten bei der Gebetserhörung. Nun soll sich dieser Cornelius also etwas einfallen lassen, damit er die Antwort von Gott bekommt, die ihn im Glauben weiterführt. Was fehlte eigentlich dem Cornelius noch? Der war doch gläubig, der betete. Ihm fehlte die persönliche Begegnung mit Jesus. Und ich verrate kein Geheimnis, dass in der evangelischen Kirche und sicher auch in der katholischen Kirche es viele gläubige Menschen gibt, die jeden Tag beten, die Gutes tun, aber ihnen fehlt die persönliche Begegnung mit Jesus. Es kann sein, dass jemand heute Morgen sich angesprochen fühlt, weil er sagt, ich bin gläubig, ich bete ja jeden Tag, ich tue Gutes, ich lebe anständig, aber Jesus so persönlich kenne ich eigentlich auch nicht. Braucht man den denn? Und da kann es sein, dass Gott jemand klar macht, du solltest dich jetzt in Bewegung setzen, nicht warten, dass dir sozusagen die geistlich gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern du musst selbst etwas tun, um Klarheit zu bekommen. Vielleicht sollst du jetzt einen Gesprächskreis besuchen, vielleicht sollst du irgendjemand anrufen, den du kennst, dass er dich mal besucht und mit dir ein längeres Gespräch führt, um deine Fragen zu beantworten. Vielleicht solltest du ein Buch über dieses Christsein lesen, vielleicht solltest du regelmäßig zum Gottesdienst kommen, um an dieser Stelle Klarheit zu kriegen. Manchmal müssen wir etwas unternehmen. Als ich geistlich so anfing, wach zu werden in meinem Studium, bisher war ich auch nur an Gott gläubig und betete jeden Tag, ohne Jesus zu kennen, da wurde mir klar, wenn du jetzt weiterkommen willst, musst du dich so einer Gruppe von bewussten Christen anschließen, weil die dann vielleicht die Antwort haben für dich, wie es weitergeht. Ich hatte diese Studentengruppe bisher ganz bewusst gemieden in meinem Studium, und jetzt habe ich sie ganz bewusst gesucht. Das war ein guter Weg für mich. Ich habe nämlich dann dort das gefunden, was ich brauchte. Es gab so einen lieben Jugendkreis hier in der Gemeinde, der vor Weihnachten mir ein kleines Geschenk gemacht hat. Ich habe es nicht dabei. Zwar haben sie mir ein Schild gebastelt, schön blau mit einem Stiel dran, da steht drauf, bitte Ruhe. Ich habe das Schild nicht dabei, aber in Gedanken hebe ich es jetzt hoch für euch. Dieser Cornelius war also bereit, etwas in Bewegung zu setzen, damit er eine Antwort bekäme. Und das wäre gut, wenn jemand spürt, ich bin da noch nicht so ganz klar gekommen, aber ich hätte gerne eine Antwort, dass er überlegt, was kann ich tun, um diese Antwort zu bekommen, um geistlich weiterzukommen. Nun waren die Männer unterwegs, die sind offensichtlich sofort gegangen. Die hatten nämlich 50 Kilometer vor sich. Die konnten ja frühestens mittags um 3 aufbrechen und am nächsten Tag um 12 Uhr waren sie schon am Ziel. Das heißt, die müssen einen Gewaltmarsch gemacht haben. So wichtig war das. Aber Gott muss nicht nur einem Gewissheit geben über die Wegführung, auch einem zweiten. Wenn Christen miteinander zu tun haben, ist gut, wenn nicht nur der eine Gewissheit hat, ist ja auch der andere. Geht mir manchmal so ein, wo einer sagt, oh, ich habe die Gewissheit, ich soll dich heiraten, aber der andere hat die Gewissheit nicht. Das ist schlecht, man braucht immer von beiden Seiten Gewissheit. Oder wo der eine sagt, du bist der Richtige, den wir suchen, und der andere, der weiß das nicht. Wenn Gott wirkt, dann wirkt er eigentlich auf beiden Seiten, dass alle Beteiligten die Gewissheit bekommen, die sie brauchen. Nun, der Petrus betet auch gerade mittags um 12 auf dem Dach seines Hauses. Flache Dächer kann man spazieren gehen beim Beten. Oder auch knien oder was immer man als Gebetshaltung wählt. Und in diesem Gebet hat er dann diese merkwürdige Vision, dass so ein leinenes Tuch mit allerlei möglichen und unmöglichen Tieren vom Himmel vor seine Füße kommt und er soll dort schlachten und essen. Es ist ein Gräuel für ihn. Es wäre so vielleicht, wie wenn man uns Ratten und Mäuse und Spinnen vorsetzen würde oder Ameisen und sagen, mach dir mal ein Mittagessen da draus. Die Juden aßen nur besonders reine Tiere, die dann noch auf besonders gute Weise geschlachtet wurden. Und all diese furchtbaren Tiere, die es da gab jetzt, die hatte er bisher gemieden. Das ging also gegen seine religiöse Tradition. Mit Gott, gegen Gott. Alles, was er von Gott wusste, stand jetzt gegen Gott. Denn Gott sagte, schlachte und iss. Und er sagt, nein, ich habe gelernt, es ist unrein und ich werde doch nichts gegen das tun, was ich gelernt habe von dir. Aber Gott hat es dreimal wiederholt. Das finde ich gut. Gott wiederholt manchmal Dinge, damit wir sie lernen. Und er war völlig ratlos. Er war froh, dass dann zum dritten Mal das Tuch verschwand und nicht wiederkam. Er dachte, jetzt bin ich das endlich los. Aber dann kam des Rätsels Lösung in Gestalt dieser Boten, die nach ihm riefen und fragten, ob hier der Petrus wohnt. Manchmal führt Gott gläubige Leute in Situationen, wo sie gar nicht wissen, was soll das bedeuten. Ich kann mir nichts mehr zusammenreimen. Alles, was bisher so bei mir gegolten hat, ist im Moment im Schwimmen. Man kann sagen, manches wird erst zum Problem, ehe es zum Segen wird. Manches wird erst zum Problem, ehe es zum Segen wird. Ja, und als jetzt die Boten da waren, auf einmal passte alles zusammen. Jetzt wusste er, ah ja, das war eine Vorbereitung für mich, dass ich zu diesen unreinen Heiden gehe. Ja, Sie kennen diese Auseinandersetzung gerade zwischen Aserbaidschan und diesen Armeniern, die sich wie die Pest hassen. So ähnlich muss man sich das Verhältnis der Juden und der Heiden vorstellen. Ja, der eine, der hätte dem anderen nicht die Tür geöffnet, sondern gesagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Noch dazu, wenn es hier so ein verhasster Besatzungsoffizier war, ein Ausländer. Aber Jesus bereitet seine Leute vor für die Aufgaben, die er möchte. Und vielleicht merkt jemand im Moment, dass Gott ihn vorbereitet für irgendetwas, damit er eine neue Erfahrung auch als Christ mit Gott sammelt und sich auf einem neuen Gebiet einsetzen lässt. Der Petrus ist mit diesen Leuten, das war schon der erste Schritt in die richtige Richtung, das hätte er vorher nie getan. Er war also bereit, mit Leuten Gemeinschaft zu haben, die er bewusst vorher gemieden hatte. Und dann geht er mit ihnen und erlebt ja dabei sehr vieles Schöne. Erstaunlich ist, dass eigentlich dieses Erlebnis ein Stück Ungehorsam im Leben des Petrus beseitigt. Jesus hatte seinen Freunden nur einen Befehl gegeben, nach seiner Auferstehung. Dieser Befehl hieß, geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das heißt, sie sollten allen Völkern etwas von Jesus erzählen, aber wie können Juden anderen Leuten etwas von Jesus erzählen, wo sie deren Haus ja gar nicht betreten? Juden und Heiden haben nichts miteinander zu tun. Das heißt, sie haben einfach den Missionsbefehl auf Eis gelegt. Sie haben ihn nicht ausgeführt. Sie haben zwar ihren Freunden und den Leuten in Jerusalem von Jesus erzählt und dann war Funkstille. Und jetzt schickt Jesus den Petrus los und sagt, nein, jetzt geht es weiter. Der Petrus hatte das Amt der Schlüssel, vielleicht erinnern Sie sich daran, er sollte das Himmelreich aufschließen. An Pfingsten hat er es für die Juden aufgeschlossen und jetzt sollte er es für die Heiden aufschließen, indem er ihnen von Jesus erzählt. Er macht also neue Erfahrungen mit Jesus, indem er bisher völlig ungewohnte Wege geht. Und es kann sein, dass jemand von uns vorbereitet wird von Gott, für ihn neue Wege zu gehen, weil er ihm klar macht, das ist jetzt deine Aufgabe, die auf dich zukommt und wenn es auch ganz neu ist für dich, ich gehe mit dir und lass die Sache auch gelingen. Nun, er kommt dorthin, die Situation ist vorbereitet, der Cornelius hat die ganze Familie versammelt und alle Freunde. Das heißt, er hat ganz fest damit gerechnet, dass jetzt etwas Entscheidendes geschieht. Und der Petrus ist begeistert, er ist ganz erstaunt und stellt fest, Gott nimmt wirklich alle Leute an, die sich ihm öffnen, völlig egal, wer das ist. Und dann erzählt er ihnen von Jesus, das ist ihm ja sehr wichtig und sehr lieb. Er sagt, dieser Jesus hat gelebt, vor wenigen Wochen noch. Wir haben ihn begleitet von seiner Taufe an, er hat dann viele Leute geheilt, er hat von Gott erzählt. Er hat viele befreit, die von Dämonen besessen waren, hat ihre Bindungen gelöst. Dann wurde er gekreuzigt, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Er ist der Richter aller Menschen, aber wer an ihn glaubt, empfängt Vergebung aller Sünden im Glauben an seinen Namen. Und während der Petrus noch so redete und die Leute mit Augen und Ohren zuhörten, fiel der Heilige Geist auf diese kleine Hausversammlung und sie konnten in anderen Sprachen reden und Gott loben. Die Bibel nennt das Zungenreden, das Wort Zunge und Sprache ist dasselbe im Griechischen. Und daran merkte der Petrus, die haben wirklich den Heiligen Geist empfangen, sozusagen die Geistestaufe empfangen. Und da war er begeistert und sagte, gut, dann können wir die doch auch taufen. Und da hat er die ganze Familie und alle Freunde taufen lassen von seinen Begleitern, sodass diese Leute an diesem Tag die Geistestaufe und die Wassertaufe empfingen. Ja, darüber würde ich gerne kurz noch nachdenken. Geistestaufe bedeutet, dass jemand, der sein Herz Jesus öffnet und ihm das ausdrückt, ich möchte dir gehören, Herr Jesus, für Zeit und Ewigkeit, der empfängt im Glauben an Jesus, Jesus in seinem Herzen und den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, das ist eine Art Geistestaufe, das heißt ein völliger Neubeginn mit Gott durch den Heiligen Geist und Jesus im Herzen. Dazu kann eine Wassertaufe kommen, dass jemand auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft ist. Und wenn beides zusammenkommt, ist es schön. Wenn jemand nur eine Wassertaufe hat, ist das eine Absichtserklärung in der richtigen Richtung, aber zu wenig. Die Wassertaufe rettet mich bei Gott nicht, sondern die Geistestaufe, indem ich den Heiligen Geist im Herzen habe. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, wenn er Jesus im Herzen hat. Damals gab es noch diese Gabe der Sprachenrede, wo Leute eine Sprache als Lob Gottes formulieren konnten, die sie nicht gelernt haben. Wäre ideal für Schüler so, wenn sie plötzlich eine Sprache sprechen könnten, die sie nicht lernen müssten, wären sie ganz begeistert. Meiner Überzeugung nach gibt es diese Gabe dieses Sprachenredens heute nicht mehr, sondern sie war für die Anfangszeit gedacht, um die ungläubigen Juden zu überführen, dass jetzt das Heil Gottes in all diese verschiedenen Sprachen hineingeht. Und an Pfingsten konnten die Leute ja plötzlich 15 oder 16 Sprachen reden und Gott loben. Ich denke, das war eine Gabe für die Anfangszeit, um die Juden, denen eine Art Nachhilfeunterricht zu geben. Schaut mal, das Heil geht jetzt zu den Heiden, geht in diese Sprachen hinein. Inzwischen hoffe ich, dass in jedem Volk es Leute gibt, die Christen sind. Zwar manchmal ganz wenige, aber es ist eine Gabe der Anfangszeit gewesen, eine Zeichengabe Gottes. Ich dachte zu Beginn, zwei Gläubige machen neue Erfahrungen. Da ist jemand, der glaubt bisher nur an Gott. Er betet jeden Tag. Der macht die Erfahrung, dass Jesus der Inhalt des Glaubens sein möchte. Und das würde ich jedem von uns wünschen, der vielleicht schon seit Jahrzehnten im Gottesdienst ist, der jeden Tag zu Gott betet, aber jetzt Jesus entdecken darf und sein Herz ihm neu öffnet. Dazu hat Gott diese ganze Sache inszeniert. Der zweite war der Petrus, der war schon Christ, er hatte Jesus im Herzen, der macht auch neue Erfahrungen, nämlich dass Gott ihn in eine neue Aufgabe hineinstellt und ihn dazu vorbereitet. Und er übernimmt diese Aufgabe und wird gesegnet und wird ein Segen für andere. An der Stelle kann man sagen, Gott schickt einem immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute über den Weg. Gott schickt einem zur richtigen Zeit die richtigen Leute über den Weg. Eine kleine Warnung, der Teufel schickt auch seine Leute über den Weg. Und da muss man gut aufpassen, dass man nicht die Leute des Teufels für die Leute Gottes hält, nur weil man vielleicht vorher gebetet hat für irgendjemand. Vielleicht ein Beispiel, betet jemand um einen Ehepartner und dann taucht so einer auf, wo man sagt, klasse, das könnte meine Gebetserhörung sein. Oh, der ist aber gar nicht gläubig, außerdem ist er zu alt und die Familienverhältnisse stimmen nicht. Man muss prüfen, wer einem geschickt wird. Gott schickt einen die richtigen Leute, aber der Teufel mischt so seine Leute mal mit drunter. Und da muss man schon prüfen, ob das zusammenpasst. Also der Gläubige, der bisher nur an Gott glaubte, entdeckt Jesus. Und der Christ, der Jesus schon kennt, entdeckt eine neue Aufgabe und Gott führt beide zusammen, um sie gemeinsam zu segnen. Ich weiß nicht, in welcher Rolle der Einzelne von uns heute Morgen ist. Ich vermute, dass sicher einige da sind, wie der Cornelius, die bisher zu Gott beten, aber Jesus nicht kennen. Warum sollte nicht an diesem Tag Jesus der Bekannte werden im Leben und im Herzen und damit auch der Heilige Geist kommen, indem wir nachher gemeinsam darum beten? Vielleicht ist auch ein Christ unter uns, der sagt, ich möchte doch gerne Jesus zur Verfügung stehen, was hast du denn vor mit mir? Nicht, dass ich jetzt irgendwo flüchte und sage, das lasse ich liegen und fange was Neues an, aber es könnte ja sein, dass Gott zusätzlich mich in eine neue Verantwortung hineinstellt und so zum Segen setzt. Ich weiß nicht, wo der Einzelne ist, Jesus weiß das und er kann denjenigen so anreden, dass er weiß, ich bin gemeint und ich bin gesegnet und werde ein Segen werden. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, gerade auch für den, der gläubig ist, aber Jesus persönlich noch braucht in seinem Leben, dass er ihn kennenlernt und auch diese Bereitschaft, vielleicht mit Jesus neue Erfahrungen zu machen, wenn er das möchte. Hab Dank, lieber Vater, dass ich bisher schon beten dürfte, dass es auch Freude macht, Gedanken weiterzugeben, auch Sorgen, auch Wünsche. Herr Jesus, du weißt, dass ich über Jahre dich nicht gekannt habe. Ich möchte dich ganz persönlich bitten, in meinem Herzen Wohnung zu nehmen, mir auch den Heiligen Geist zu geben, so dass ich jetzt Christ bin und mit dir leben werde. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst und ich dir gehöre. Führe mich weiter auf deinem guten Weg. Und wenn du mich in Verantwortung hineinführst, dann schenke, dass ich das erkenne und auch gerne annehme und dir verfügbar bin. Darüber lobe ich dich. Amen.